Also heute knallt's mit Rechtsanwältin Eva Cepina von Borgelt und Partner, Rechtsanwälte aus Düsseldorf.
Ja, hallo Michael. Also das mit der Uhrzeit, da müssen wir nochmal drüber reden. Ja, also Podcasts um diese Uhrzeit halte ich für nicht menschenmöglich, aber ich werde mein Bestes tun.
Es sei angemerkt, wir haben 9 Uhr morgens.
Ja, da hat jeder so seine eigene Zeit.
Der Infobroker Podcast. Der Audiokanal von infobroker.de. Start
Sequence. Wir sprechen heute über Grenzbeschlagnahme. Ich möchte gerne mit einem aktuellen Bezug einsteigen. Grenzbeschlagnahme hört man jetzt so kurz vor Weihnachten, Silvester immer recht gerne mit den Feuerwerksböllern, Krachern, Importen, Polenböller. Und dann wird irgendwas an der Grenze beschlagnahmt. Das heißt, die Ware wird festgesetzt. Ist das so richtig von der Definition?
Ja, Beschlagnahme ist schon ganz gut. Bei den Böllern kommt natürlich noch hinzu, also Grenzbeschlagnahmen gibt es natürlich für alle möglichen Arten von Waren, die aus irgendwelchen Gründen rechtsverletzend sind. Bei den Böllern ist das natürlich besonders brisant im wahrsten Sinne des Wortes, weil das ungeprüfte Feuerwerkskörper sind und deswegen werden die auch beschlagnahmt. Und da muss man sich mal überlegen, wenn sowas ungeprüft ist, ob das nicht vielleicht auch schon auf dem Transport gefährlich ist. Und ich würde da, wenn ich mir sowas mal aus dem Ausland bestelle, was nicht in Ordnung ist, überlegen, ob das nicht vielleicht schon auf dem Transport auch explodieren kann, wenn es einfach nur falsch gelagert wird, weil jemand nicht weiß, was im Grunde genommen im Paket drin ist. Also sollte man sich nochmal überlegen, bevor man sowas macht. Kann man mitunter auch dran denken, dass da Sprengstoffschmuggel ist und dass es auch da strafrechtliche Konsequenzen gibt.
Wie hat man sich das, bleiben wir kurz bei der Böllerkiste einfach dabei, wie hat man sich das rein praktisch vorzustellen? Was passiert da beim Zoll? Das wird ja irgendwo am Eingangshafen, Flughafen, Postverladestelle, da sitzt der Zoll, der bekommt die Pakete und der bekommt das irgendwo spitz und dann wird das eingesackt.
Ja, also da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie die das spitz bekommen. Entweder die machen halt so Stichproben, ne? Das wird ja immer wieder gemacht, ist ja auch gut. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass vielleicht der Lieferant bekannt ist, einfach beim Zoll eine Liste ist, wo auch der Lieferant, der diese konkreten Waren dann liefert, bekannt ist und immer von dem erstmal das geprüft wird, weil man schon mal was gefunden hat. Und dann werden die entsprechenden Pakete oder Container aufgemacht und mal angeguckt, was da so drin ist.
Und jetzt legen wir mal den Bezug auf andere Vorfälle weg von den Böllern.
Genau, gehen wir zur Produktpiraterie und zur Markenverletzung.
Okay. Mhm.
Also das ist ja bei Fakes zum Beispiel. Leute, die dann sich sagen, okay, diese ganzen Louis Vuitton-Täschchen oder Tory Burch-Schuhe oder irgendwas, irgendeine Modemarke, die halt super teuer ist und die bestellen sich das dann aus dem Ausland als Fake.
Also nochmal kurz eingegriffen, wir reden jetzt von demjenigen, der als Privatanwender irgendwie, sagen wir mal nehmen wir mal ruhig eBay, aber Bestellungen aus dem Ausland eBay oder von mir aus vielleicht sogar auch Amazon, ich weiß es nicht, ja, wo das nicht so richtig ersichtlich ist, ja, und die bestellen dann irgendwie so ein Markenlabel oder über einen Online-Shop so und dann trifft das halt irgendwie beim Zoll ein.
Genau, dann trifft es beim Zoll ein und normalerweise ist es so, dass man dann ja auch eine Zollgebühr bezahlen muss, also eine Steuer. Und manchmal ist es dann halt so, dass man das abholen muss beim Zoll. Also man kriegt es entweder nach Hause geliefert und kriegt dann eine Rechnung dazu oder man muss es selbst beim Zoll abholen. Das haben vielleicht viele Hörerinnen und Hörer schon gemacht, also ich habe das auch schon öfter gemacht. Und dann muss man ja erstmal im Beisein des Zollbeamten auch das Paket öffnen, dann guckt der auch mal.
Ach so, also es ist nicht so, dass man die Gebühr bezahlt, da ist jetzt von mir aus Textilien drin, kostet 20 Euro, weil der Wert ist deklariert mit, 100 Euro, sondern der will das wirklich dann in dem Moment sehen, das ist so Usus.
Ja, das ist so. Also dann machen sie mal Paket auf und hat man eigentlich keine Lust zu. Ja, das ist alle Leute, die um einen rumstehen in der Schlange, jetzt auch mal sehen, was man da so bestellt hat, aber so ist das. Und dann guckt er sich das an. Und das kann natürlich auch passieren, bevor man das Paket abholt. Das heißt, wenn zum Beispiel der Lieferant bekannt ist beim Zoll, dadurch, dass ein Markeninhaber Recherchen angestellt hat, Detektive beauftragt hat in dem Ausfuhrland, ja, nehmen wir jetzt mal China, und die wissen, das sind bestimmte Firmen oder bestimmte Namen, von denen aus Fake-Ware, produktpiratische Ware versendet wird, der hat dann das hinterlegt und einen Grenzbeschlagnahmeantrag gestellt beim Zoll. Das ist dann da die Zentralstelle für gewerblichen Rechtsschutz, so heißt das. Und die wissen dann Bescheid, immer wenn was kommt von diesem Importeur, dann gucken wir mal, was da so drin ist.
Also da liegen so richtige Blacklists.
Ja, da liegen dann Blacklists und auch noch extra Beschreibungen für die Zollbeamten, woran die erkennen, dass es eine Fake-Ware ist. Das ist ja auch wichtig.
Ja, ist wichtig, ne? Wenn der jetzt so einen Schuh rauszieht und da steht dann, was weiß ich, Nike oder Puma drauf und da ist von mir sogar noch ein Label irgendwie mit dran gehangen, dann mag es ja vielleicht doch irgendwelche Kennzeichnungen geben, wo es heißt, die müssen da und da gucken. Da ist nochmal eine Einstanzung, wenn die nicht da ist, dann ist das Fake.
Ja, das ist dann auch immer wieder bei den Gerichtsverfahren, die dann hinterher angeschlossen werden, dort eine ganz klare Beschreibung davon, woran man jetzt erkennt, dass das tatsächlich nicht original ist, zum Beispiel an bestimmten Nähten, die innen statt außen angebracht sind oder an so kleinen Zeichen. Und das nehmen sich dann auch die Zollbeamten zur Hand. Manche sind da auch schon richtig Spezialisten geworden. Einfach wenn es halt von einer bestimmten Marke sehr viele Fake-Produkte gibt, dann wissen die schon, worauf die achten müssen. Ja, und dann stellen die das fest.
So, praktisch, man steht da in der Schlange, macht das Paket auf, dann wird dann dieses Täschchen rausgezogen.
Genau.
Der sieht sofort am Reißverschluss, dass das Fake ist, ja. Mhm. So, und dann sagt er so, tut mir leid, das habe ich hier auf der Liste, gucken Sie mal hier, das Nachahmer. Das beschlagnahmen wir jetzt. Genau. Was hat das jetzt für Folgen für den Besteller, der da jetzt in der Schlange steht, neben dem hochroten Kopf, den der hat?
Ja, der kriegt es dann erstmal nicht, der kann erstmal unverrichteter Dinge nach Hause gehen. Natürlich ist es so, dass dann das gemeldet wird an den Rechteinhaber. Das ist aber auch dann, wenn es zum Beispiel beschlagnahmt wird, ohne dass man selber hingegangen ist. Ne? Also bei diesen
ist dasselbe in Grün, da kriegt man wahrscheinlich ein Schreiben, dass der Versendung wurde festgehalten, weil, ne?
Genau, dann kriegt man ein Schreiben und man kriegt dann auch ein Schreiben nicht nur vom Zoll, sondern man kriegt dann ein Schreiben von den Anwälten der Rechteinhaber. Und das ist dann natürlich ein bisschen doof. Denn die haben ein Recht auf Vernichtung von solchen Waren. Das heißt, die können dann sagen, okay, wir möchten das jetzt hier vernichten. Sind Sie damit einverstanden? Denn man muss ja die Möglichkeit haben, einen Widerspruch auch gegen die Beschlagnahme einzureichen. Mhm. Das heißt, wenn man selber der Ansicht ist, das ist doch Quatsch, das ist überhaupt gar kein Fake, oder das ist eine Sache, die durfte ich einführen, da muss man auch die Möglichkeit haben, was gegen die Beschlagnahme tun zu können. Und da hat man ein zweiwöchiges Widerspruchsrecht gegen die Beschlagnahme. Und wenn man das dann einlegt, dann geht es danach richtig schön auch zum gerichtlichen Verfahren, weil man sich dann ja darüber streitet, war die Beschlagnahme rechtmäßig oder nicht.
Aber jetzt nochmal die Konsequenz für wirklich Lieschen Müller, ja, für Otto Normalverbraucher.
Ja, okay,
der bestellt online, ist im guten Glauben, das ist alles sauber, ja, der guckt eben, wie es halt so ist, auf den Preis, sagt, oh, das ist aber günstig, selbst mit Versand, kauft aber unwissend, und Unwissenheit schützt wahrscheinlich vor Strafe nicht, ne?
Naja, ich sag mal so, Unwissenheit ist immer sehr, sehr schwer zu begründen. Weil wenn eine Markenware als neu angeboten wird und sie wirklich nur einen Bruchteil des Preises kostet, den die Originalware kostet, dann ist es auch für den Verbraucher ersichtlich, wenn die Ware dann auch noch aus Fernost stammt, dass es vielleicht ein Fake ist.
Also das ist doch mal ein guter Tipp, ne? Also man weiß, wie der normale Marktpreis ist.
Genau, wenn man weiß, so eine Hermes-Tasche kostet irgendwie 3.000, 4.000, 5.000 Euro oder eine Kellyweg dann auch mal 25 und man kauft das Ganze dann irgendwie für 150 Euro online, dann ist ja wohl eigentlich klar, dass da was nicht stimmen kann.
Gut.
Und dann kann man sich auch nicht drauf zurückziehen. Man hat aber gedacht, und das sah doch so toll aus, weil die Produktfotos ja meistens auch noch geklaut sind.
Ist das denn jetzt so, das ganze Prozedere, wie das weitergeht, ist das ein Strafverfahren oder ist das einfach nur ein Rechtsverstoß? Also da spielen ja mehrere eine Rolle.
Ja,
der Zoll ist mit drin.
Man muss die Sachen auch auseinanderhalten.
Ja?
Man muss ja gucken, derjenige, der es gekauft hat zum privaten Gebrauch, der hat ja auch gar nicht irgendeine Marke oder irgendein fremdes Schutzrecht im geschäftlichen Verkehr verletzt. Das heißt, im Grunde genommen kann der auch nicht abgemahnt werden. Ja? Das ist nämlich das, was viele nicht wissen oder nicht realisieren. Das heißt, wenn ich mir wirklich nur eine Ware für mich, für einen Privatgebrauch kaufe, die fake ist, die markenverletzend ist, dann habe ich eigentlich nicht das Problem, sondern der Lieferant hat mehr das Problem. Klar, ich habe insofern das Problem, dass die Ware vernichtet wird.
Plus die Zusatzkosten vom Zoll und was nicht noch alles mit dazu kommt wahrscheinlich.
Genau,
ne?
Genau. Das muss auch noch nicht mal sein.
Okay.
Denn es ist so, dass es im Grunde genommen den Importeur treffen muss. Also, Entschuldigung, den Einführer treffen muss.
Okay, also im Grunde genommen, derjenige ist nur gelackmeiert,
der hat dann die Ware nicht mehr.
Ja, hat den Betrag über Kreditkarte nach Fernost,
genau,
oder USA.
Und
kriegt
halt nicht wieder.
Genau.
Ne? Das ist das Problem, was dann passiert. Und wenn man zum Beispiel, viele haben danach noch Angst vor einer Abmahnung oder sie werden aufgefordert, eine Unterlassungserklärung abzugeben. Das ist häufig so, wenn die viele Sachen bestellt haben. Und wenn dann der Verdacht besteht, dass sie die gewerblich nutzen wollen. Das heißt, wenn ich mir jetzt 10 Taschen bestelle, dann sieht es doch eher so aus, als würde ich die gerne auch verkaufen.
Also Vorsicht bei Sammelbestellungen,
genau,
für die Familie.
Und das habe ich schon häufig gehabt, dass dann jemand kam mit einer Abmahnung. Das war wirklich privat verkauft. Da haben sich 6, 7, 8 Freundinnen zusammengeschlossen, haben gesagt, um die Portokosten zu sparen, bestellen wir jetzt einfach mal zusammen. Und dann kommen da 20 solche Armbandanhänger von diesen verschiedenen berühmten Juweliermarken zusammen an. Und dann sagt der Zoll natürlich, ja, also sie werden ja jetzt wohl nicht hier 20, 30 von der gleichen Art an Armbändern behalten wollen oder an Anhängern. Das kann ja nicht sein. Das wollten sie verkaufen. Und dann ist es halt wirklich sehr schwierig. Und dann kriegt man die Abmahnung, weil dann wird einfach auch vermutet, dass hier ein gewerblicher Zweck dahinter stand.
Klar, dass man die in Deutschland oder wo auch immer weiterverkaufen will.
Genau, und das ist ja auch häufig so. Ne?
Wie ist das jetzt, wenn ich ein Hersteller in Deutschland bin oder ein Vertriebler in Deutschland und habe mir überlegt, ich lasse ein Produkt in Asien entwickeln, mhm, und gehe dann zum Beispiel eben den Fehler, dass ich irgendwie Rechte nicht prüfe und die bauen dann irgendwie so eine Comicfigur nach und das Ding geht zu 10.000 Stück in den Container. Passiert
ja
mir doch eigentlich genau das Gleiche, ne?
Genau, das ist genau das Gleiche, nur eigentlich schlimmer, denn das habe ich auch schon sehr oft gehabt. Das passiert selten eigentlich nicht mit Markenware, weil, sag ich mal, Marken selbst, ja, weil normalerweise, wenn man irgendwie sowas macht, dann denkt man sich selbst eine Marke aus, kommt dann zu Ihnen, macht erstmal eine Ähnlichkeitsrecherche und so weiter, ne, kommt dann zu mir, lässt das alles überprüfen, aber das ist häufig bei Designs, ja, wenn man sagt, ich möchte jetzt irgendwie auch Taschen verkaufen oder irgendwelche Haushaltsgeräte oder so. Und dann bestellt man die in Fernost, weil das alles ja so billig ist und die haben die dann hergestellt. Und wenn die dann beschlagnahmt werden, dann geht das natürlich richtig ans Geld. Und dann ist es ganz klar, dass es ein geschäftlicher Zweck war, ja, dass man das im geschäftlichen Verkehr auch bestellt hat.
Mhm.
Und dann sind einfach mal die 10.000 Stücke der Ware, die man dann bestellt hat, weg. Und wenn sie sich dann in China mit demjenigen streiten wollen, der ihnen das geliefert hat und gemacht hat, dann wird der auch sagen, ja wieso? Ich habe das doch nur nach ihren Vorgaben angefertigt.
Ja, oder nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Ich gehe jetzt hin und habe vor, irgendwelche, ich sage jetzt mal T-Shirts, Sweatshirts oder Textilien bedrucken zu lassen. Das mache ich aber in Deutschland.
Mhm.
Ja. Und der Lieferant aus Asien legt mir so eine Art Katalog vor mit den Schnitten.
Mhm.
Die Schnitte sind aber geschützt.
Da kommen wir dann auch hin. Und da ist es so, dass viele, sag ich mal, auch Existenzgründer, die sagen, ich will jetzt so einen Handel aufziehen. Ich bestelle mir die Ware aus Fernost. Das Geld nicht ausgeben wollen für eine vorherige Absicherung und nämlich eine Recherche. Das ist sowohl bei Designs ein großes Problem, das ist aber auch bei Patenten natürlich.
Ja, Gebrauchsmuster.
Oder Gebrauchsmustern, ne? Das sind auch Dinge, die man nicht gleich sieht. Ja, das sind teilweise Sachen, die sind dann in dem Gerät selbst drin und man kann das jetzt nicht direkt erkennen, dass da überhaupt vielleicht irgendwie so eine Technologie drin ist oder sowas. Und dann, dann wird es richtig teuer. Einfach dadurch, dass ein Patent und ein Gebrauchsmuster einen sehr, sehr hohen Marktwert hat und der Streitwert für die Anwaltsgebühren und für die Gerichtsgebühren, die dann vielleicht im Falle eines Gerichtsverfahrens auf einen zukommen, einfach sehr hoch sind.
Ja, das geht ja schnell. Ne? Wenn ich überlege, 10.000 T-Shirts, ja, a 20 Euro, ne? Und dann entsprechend noch der Schaden durch Lizenzgebühren etc.
Genau,
da kommt richtig
Schadensersatz, fiktive Lizenzgebühren, Anwaltskosten, das läppert sich. Ne? Und klar, man kann sich dann drüber streiten. Gerade im Modebereich ist es so, dass man da schon etwas haben muss, was wirklich einen Klassiker oder einen Verkaufsschlager von einer bestimmten Marke, die dann ein bestimmtes Design hat, das muss man schon sehr extrem nachahmen, dass es dann zu einer Verletzung kommt. Aber man wundert sich manchmal.
Wie ist denn das? Der Zoll selber hat aber bei solchen ganz speziellen Sachen eigentlich so, na gut, es mag eben so Spezialisten geben, aber nicht so das direkte Feeling. Also da ist dann, denke ich mal, einfach dieser Erfahrungswert, da kommt wieder was von dem und dem. Geben die Zöllner das auf, ich sag mal, legen die eventuell sowas selber auch auf Recherche und Halde und sagen, wir checken das jetzt erstmal?
Also oder ich denke, dazu haben die eigentlich auch keine Zeit.
Das ja, meine ich auch.
Wirklich auf die rechte Inhaber angewiesen, die denen diese ganz klaren Vorgaben dann mal zuschicken und sagen, hierauf müsst ihr achten. Oder wenn ihr auch den Verdacht, wenn der Verdacht besteht, dann werden die halt informiert und schicken jemanden hin, der es dann überprüft.
Ja? Also das wäre jetzt zum Beispiel so ein...
Die haben 10 Tage, um das zu prüfen.
Okay, das wäre jetzt zum Beispiel so ein interessanter Fall. Da ist ein Produzent in Deutschland und der stellt auf einmal fest, das passiert ja häufig, dass seine PDF-Datei als Katalog mit den Schnitten, nehmen wir mal ruhig die T-Shirts, auf einmal in Asien seine Taschen auf einmal als PDF-Datei, sein Katalog 1:1 kopiert, auf einer asiatischen Homepage vorkommt.
Genau, von einem Hersteller.
Genau, und dann würde der sofort den Zoll anfunken und würde sagen, hört mal Freunde, wir haben den Verdacht, dass sowas nach Europa geliefert wird.
Genau, der macht dann einen Antrag auf Grenzbeschlagnahme, beschreibt die Taschen, schickt den Katalog mit ein, nennt diesen Hersteller, ja, und sagt, wenn jetzt von dem was kommt, dann könnt ihr ja vielleicht mal gucken, wenn der jetzt auch wirklich dann vielleicht nur Taschen herstellt. Und dann gucken die halt mal in die Pakete rein. Und wenn sich dann tatsächlich das rausstellt, das ist so, dann gibt es die Möglichkeit der Prüfung für den Inhaber, also für den ursprünglichen Designinhaber, der prüft das dann. Und wenn er feststellt oder meint, es wäre eine Rechtsverletzung, dann geht's los. Ne? Und wenn dann aber zum Beispiel der Empfänger sagt, Moment mal, meiner Ansicht nach ist das kein Fake und es ist auch nicht nachgemacht oder so, sondern es ist ein eigenes Design, dann geht's los, dann streitet man sich halt vor Gericht.
Okay.
Ich habe das auch mal gehabt, da ging es um Taschen, da hat man wirklich die Tasche eines bekannten Herstellers hingelegt und da war auch das Markenzeichen ganz fett drauf und so. Und die andere Tasche, die tatsächlich auch von der Qualität ziemlich beschissen war, also es war halt eine Billigtasche, aber die war wirklich, fand ich, an wesentlichen Stellen anders. Gerade so als modeinteressierter Mensch hat man da manchmal so eine ganz eigene Ansicht. Und man wundert sich dann, dass der Richter sagt, nee, die Taschen sehen gleich aus. Vielleicht, wenn es jetzt eine Richterin gewesen wäre, die sich für Taschen ein bisschen mehr interessiert, wäre die Sache anders ausgegangen. Ne? Aber das ist das Risiko, dass man dann eingeht.
Gut, dann halten wir fest, beim Privatkauf auf den Preis achten.
Genau.
Und im gewerblichen Bereich entsprechende Schutzrechtsrecherchen durchführen.
Allerdings.
Vielen
das
Dank.
Ist stark zu empfehlen.
Okay, vielen okay. Dank.
Ja, gerne. Bis bald.
Das Gespräch mit Eva Cipina, Rechtsanwältin von der Kanzlei Borgelt und Partner Rechtsanwälte Düsseldorf, haben wir am 16. Dezember 2016 aufgezeichnet. Das Gespräch über Zollbeschlagnahme ersetzt keine Rechtsberatung. Bei konkreten Fragen können Sie sich gerne an Eva Cipina oder einem Rechtsanwalt Ihres Vertrauens wenden. Nutzen Sie für ein Feedback hier den Kommentarbereich. Gerne können Sie uns auch Themenwünsche mitteilen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Beitrag, sagt Michael Clemens von infobroker.de.